Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich hier zur Sendereihe Spiritualität, auch die Hörerinnen von und Hörer von Radio Maria Südtirol. Das Thema Leben und Wirken des heiligen Pfarrers von Ars, passend zum Jahr des Priesters, das wir haben. Unser Referent wird uns gleich einen weiteren Einblick in das Leben des Pfarrers von Ars geben. Heute der fünfte Teil dieser Sendereihe. Ich begrüße ganz herzlich Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn in Österreich.
Ja, grüß Gott alle miteinander. Grüß Gott, lieber Herr Michael. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir dürfen jetzt miteinander einen weiteren Aspekt des heiligen Pfarrer von Ars und seines Lebens betrachten. Wir stehen jetzt im Monat, in dem wir ganz besonders für die armen Seelen beten, in der die Kirche uns einlädt, ganz besonders auch die letzten Dinge, die Eschata, in den Blick zu nehmen. Und da liegt es eigentlich auf der Hand, dass wir ein wenig im Leben des heiligen Pfarrer von Ars oder vielleicht auch bei anderen Heiligen nachforschen, was sie über die armen Seelen, über das Purgatorium, über den letzten Reinigungsort, über das Fegefeuer sagen und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Vom heiligen Pfarrer von Ars wissen wir ja, dass er selber Gott um die Gnade gebeten hat, am Tag für die Bekehrung der Sünder zu leiden, des Nachts für die Befreiung der armen Seelen. Also das ist vielleicht der Ausgangspunkt unserer Betrachtungen. Der heilige Pfarrer von Ars war zutiefst überzeugt, dass wir den Verstorbenen helfen können durch unser Gebet, durch unsere guten Werke und auch durch unser aufgeopfertes Tagewerk. Und so hat er eine innige Verbindung zu den armen Seelen gehabt. Einige Leute, die ihn sehr gut gekannt haben, haben immer wieder davon Zeugnis gegeben, dass der heilige Pfarrer von Ars die armen Seelen über alles geliebt habe. So hat zum Beispiel die Gattin des Bürgermeisters von Ars, die Baronin Prosper de Garay, ausgesagt: Der Pfarrer liebte die armen Seelen über alles. Ich bin überzeugt davon, dass er in direkter Verbindung mit ihnen stand und dass das Fegfeuer ein Ort war, von dem er gut Bescheid wusste. Bevor wir jetzt miteinander eingehend ein wenig in das Leben des heiligen Pfarrer von Ars hineinschauen, möchte ich vielleicht ein paar Grundgedanken vorausschicken. Drei Beobachtungen, die ich selber immer wieder mache. Eine erste Beobachtung ist, dass wenn man Menschen fragt, wenn man auch Christen fragt, was glauben sie oder was glaubst du, was erwartet uns nach dem Tode, so ist eigentlich meistens die Antwort eine sehr, sehr vage Antwort. So in die Richtung, ja, etwas wird es vielleicht schon geben, irgendetwas. Das ist eine erste Beobachtung. Eine zweite Beobachtung ist, dass gerade in Europa nicht wenige Christen sich eigentlich total geöffnet haben der sogenannten Reinkarnationslehre. Diese Reinkarnationslehre, die Wiedergeburtslehre, stammt aus einer Religion, die keinen Erlöser kennt. Unsere christliche Religion kennt ja einen Erlöser. Wir dürfen glauben, dass Jesus Christus nicht umsonst seine Leiden am Kreuz durchgemacht hat und nicht umsonst gestorben ist. Wir dürfen glauben, dass zwar äußerlich sein Leben wie in einem Scheitern geendet hat, aber dass er innerlich durch die Liebe, die er in dieses Leiden und in diesen Tod hineingelegt hat, dass er durch diese Liebe die Erlösung der ganzen Welt bewirkt hat. Und die drei letzten Stunden, in denen Jesus am Kreuz gelitten hat, das waren keine Stunden umsonst, keine sinnlosen Stunden, sondern in diesen Stunden hat sich für alle Menschen die Erlösung vollzogen. Und wir haben diese Erlösung nur anzunehmen von Jesus Christus. Wir können und brauchen uns nicht selber erlösen. Also, dass sich so viele Menschen jetzt dieser Reinkarnationstheorie öffnen und sie auch glauben, ist für mich ein Hinweis dafür, dass sie sich eigentlich von der christlichen Religion entfernt haben oder gar nicht mehr wissen, welches die innersten Inhalte unserer christlichen Religion sind, nämlich, dass wir einen Erlöser haben, einen, der alle Schuld für uns schon bezahlt hat. Wir müssen diese Schuld nicht bezahlen. Es ist einer da, der den Schuldschein durchgestrichen hat am Kreuz, am Holze des Kreuzes, so wie der heilige Apostel Paulus das einmal ausgedrückt hat. Das ist also die zweite Beobachtung. Und eine dritte Beobachtung ist, dass grundsätzlich der heutige Mensch, auch der heutige Christ oder der getaufte Christ gegenüber den Eschata, den sogenannten letzten Dingen, große Vorbehalte hat. Auch Theologen, Theologieprofessoren anerkennen eigentlich oft nicht mehr die Lehre der Kirche über die vier Eschata, Gericht, Himmel, Hölle und Fegefeuer. Dabei müssen wir ganz klar sagen, dass diese Eschata, die Lehre von den letzten Dingen, eindeutigst in der Heiligen Schrift dargelegt werden. Und die Heilige Schrift ist das Fundament unseres Glaubens. Dann ist das Fundament unseres Glaubens auch ausgedrückt in den Lehrmeinungen der Konzilien. So hat zum Beispiel das Konzil von Trient, also die ganze Kirchengemeinschaft der katholischen Christen, hat damals eindeutig geschrieben und festgelegt, dass es eben diesen Reinigungsort, das Purgatorium, das Fegefeuer gibt und dass wir den Seelen, die dort sind, zu Hilfe kommen können durch unser Gebet, besonders durch unser Feiern des Messopfers und durch unsere guten Werke oder auch durch das Aufopfern unseres Tagewerkes, durch das Aufopfern all der unangenehmen Situationen, auch die es in unserem Leben gibt. Also die Heilige Schrift ist das Fundament, dann die Konzilien, dann die Kirchenväter und dann natürlich auch die vielen Erfahrungen der Heiligen, die praktisch die Lehre der Kirche irgendwie bestätigen, erhellen, vertiefen und in einer oft sehr erfrischenden Weise darlegen. Es gibt das Gericht. Wir werden im Augenblick unseres Todes nicht einem du-losen Gott begegnen, einem irgendetwas in dem Weltall Existierendes, sondern wir werden einem persönlichen Du begegnen, unserem Schöpfer, der uns geschaffen hat, der uns gewollt hat, der uns geliebt hat. Wir werden unserem Erlöser begegnen, Jesus Christus, der alles für uns getan hat, um uns das Glück zu eröffnen, das Glück hier auf dieser Erde und das Glück im jenseitigen Leben. Also wir werden einem persönlichen Du begegnen, vor dem wir unser ganzes Leben zu verantworten haben. Wir werden Gottes unendlicher Gerechtigkeit und auch Gottes unendlicher Barmherzigkeit begegnen. Himmel. Himmel ist das, liebe Hörerinnen und Hörer, wozu wir geschaffen sind. Gerade der heilige Pfarrer von Ars war total überzeugt, dass das Letzte und Wichtigste, auf das der Mensch hin blicken soll und hinzielen soll und hinsteuern soll, die Ewigkeit ist. Es ist Botschaft und Frohbotschaft der ganzen Heiligen Schrift, sowohl des Alten wie auch des Neuen Testamentes, dass Gott das ewige Heil aller will, ausnahmslos aller Menschen. Für alle Menschen will er das Heil, für alle Menschen ausnahmslos ist Christus gestorben. Und darum ist es absurd zu glauben, Gott könnte jemanden verdammen. Gott will alle retten. Aber, und jetzt kommen wir zu diesem wirklich furchtbaren Geheimnis des Bösen und der Hölle, weil es die menschliche Freiheit gibt, liegt in dieser menschlichen Freiheit auch die Möglichkeit, sich gegen Gottes Liebe zu entscheiden. Und das ist etwas Furchtbares, dass es also möglich ist, dass ein Mensch sich trennen kann von Gott, der ihn aus Liebe geschaffen hat, dass er Gott ein ständiges und hartnäckiges Nein entgegensagen kann, indem er auch verharren will, dass er nicht aufgeben will, dass er nicht bereuen will. Nicht umsonst hat Jesus ganz klar auch von dieser Wirklichkeit des Bösen und von der Wirklichkeit der Hölle gesprochen und hat uns davor gewarnt, dass wir nicht mit der Sünde Kompromisse machen, dass wir nicht mit der Sünde uns einlassen, sondern dass wir die Sünde entschieden meiden. Und wenn wir gesündigt haben, dass wir auf dem Weg der Reue wieder zurückkehren und umkehren zum Licht und zum Glück, das nur Gott geben kann. Und dann natürlich das Fegefeuer, das Purgatorium. Der heilige Apostel Paulus sagt, wir werden gerettet wie durch ein Feuer hindurch. Ein sehr schönes Wort. Wir werden gerettet wie durch ein Feuer hindurch. Dieses Feuer ist die Liebe Gottes. Die armen Seelen im Fegefeuer sind unendlich dankbar, dass sie gerettet sind, dass sie dort sein dürfen, um gereinigt zu werden für ihre endgültige, erfüllende Begegnung mit Gottes Liebe. Jesus sagt in der Bergpredigt, selig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wir können in den Himmel nur gereinigt eintreten. Und deshalb ist es eigentlich ganz verständlich, dass es auch diesen Zustand oder diesen Ort der Reinigung des Purgatoriums geben muss. Wir werden gerettet wie durch Feuer hindurch. Das sind also einige Grundüberlegungen, liebe Brüder und Schwestern. Vielleicht noch etwas dazu. Es ist gut und heilsam für die Verstorbenen zu beten. Das Wort finden wir im zweiten Buch der Makkabäer, das bereits auch von der Auferstehung spricht und bereits davon spricht, dass es so eine Art Entsühnung gibt für die Verstorbenen, durch die sie hindurchgehen und dass es deshalb gut und heilsam ist, für die Verstorbenen zu beten. Ich möchte dieses Wort vielleicht einmal umdrehen und sagen, es ist gut und heilsam nicht nur für die Verstorbenen, sondern auch für uns. Das heißt, wenn wir für die Verstorbenen beten, bleiben wir erstens verbunden mit ihnen, wir bleiben dankbar für ihr Leben. Sie stehen uns als Vorbild da in all dem Guten, das sie getan haben. Wir wollen sie darin nachahmen und ihnen nacheifern. Wenn wir für die Verstorbenen beten, ist das gut für uns, weil wir dann ja auch auf das Jenseits hinschauen, auf das wir uns jeden Tag mehr nähern und ihm zugehen. Wir gehen nicht auf das Nichts zu, sondern auf den Himmel. Hier fällt mir wieder dieses berühmte Wort des heiligen Pfarrer von Ars an, dass er bei seinem Ankommen in Ars zu diesem kleinen Hirtenjungen gesagt hat, es war Februar 1818 und es war nebelig, es war trübe, der Weg war nicht mehr zu finden. Und da kam dieser kleine Hirtenjunge und zeigte dem Pfarrer von Ars die Straße in das kleine Dörfchen. Und der Pfarrer von Ars sagte, du hast mir den Weg nach Ars gezeigt, ich werde dir den Weg in den Himmel zeigen. Hier in dieser kurzen Begegnung, in diesem prägnanten Wort, das Jean-Marie Vianney ausgesprochen hat, finden wir eigentlich seine ganze Sendung. Die Menschen zum Himmel zu führen, die Menschen zu Gott zu führen, die Menschen diesen Weg zu lehren, ihnen diesen Weg zu zeigen, der in das ewige Glück führt. Jesus sagt, das ist nicht der breite Weg, der weite Weg, der nach unten geht, sondern das ist der beschwerlichere Weg, der auch Entscheidung verlangt und Kampf und Einsatz verlangt, dieser schmale Weg, der in den Himmel führt. Also es ist gut und heilsam für uns, wenn wir für die Verstorbenen beten. Es heilt uns auch von einem oberflächlichen und gottvergessenen Lebensstil. Denn wie von selber werden wir ja dann auch konfrontiert mit der Frage, dass auch wir selbst einmal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen und dass es eben darum geht, sich von einem oberflächlichen Lebensstil immer mehr zu lösen und immer mehr das Gute zu wollen und das Gute zu tun. Der heilige Pfarrer von Ars, und damit möchte ich jetzt diesen ersten Teil unserer Vorüberlegungen beschließen, der heilige Pfarrer von Ars hat sehr tief erkennen dürfen, welchen Sinn es hat, für die armen Seelen auch da zu sein, sich an sie zu erinnern, besonders für sie zu beten. Er sagt nämlich, oh, wenn man wüsste, welche Macht diese guten armen Seelen über das Herz Gottes haben, und wenn man wüsste, welche Gnaden man durch ihre Fürbitten erlangen kann, sie wären nicht so sehr vergessen. Man muss viel für sie beten, damit sie viel für uns beten. Wir hören jetzt einige Takte Musik und wollen dieses Wort des heiligen Pfarrer von Ars ein wenig bedenken. Oh, wenn man wüsste, welche Macht diese guten armen Seelen über das Herz Gottes haben, und wenn man wüsste, welche Gnaden man durch ihre Fürbitte erlangen kann, sie wären nicht so sehr vergessen. Man muss viel für sie beten, damit sie viel für uns beten. Dieses Wort des heiligen Pfarrer von Ars, diese Erfahrung des heiligen Pfarrer von Ars, finden wir auch bestätigt durch die Erfahrung anderer Heiligen. Ich habe vor mir liegen ein Wort der heiligen Katharina von Bologna. Die hat einmal gesagt, oft habe ich das, was ich durch Anrufung der Heiligen im Himmel lange nicht erhalten konnte, sogleich bekommen, wenn ich meine Zuflucht zu den leidenden Seelen im Fegefeuer genommen habe. Oder ein anderes Mal sagt sie, wenn ich eine Gnade sicher erlangen will, wende ich mich an die armen Seelen, damit sie meine Bitte dem himmlischen Vater vortragen. Wie ist das theologisch zu erklären, dass eine Bitte, die eine arme Seele vor Gott hinträgt, vielleicht schneller erhört wird, als wenn sie ein Heiliger vor Gott hintragen würde. Vielleicht hilft uns da ein einfacher Vergleich. Nehmen wir eine Szene aus dem Familienleben. Ein Vater ist da und da kommen zwei seiner Kinder. Das eine ist ganz, ganz glücklich und freudestrahlend und hat eine Bitte an den Vater. Das andere Kind ist etwas traurig. Es ist irgendwie von Schmerzen geplagt und bringt dem Vater die genau gleiche Bitte vor. Was glauben wir? Zu wem wird sich das Herz des Vaters zuerst neigen, zuerst öffnen? Ich glaube, die Liebe Gottes zieht es immer zuerst dorthin, wo die größere Armut ist, wo Elend ist, wo Not ist, wo Leiden ist. Das ist doch Gottes Art, dass er zuerst sozusagen wirklich bei denen ist, die in Armut sind. Und so stelle ich mir das vor, wenn es immer wieder heißt, dass die armen Seelen eine große Macht haben und einen großen Einfluss haben auf Gottes Herz und dass sie oft sehr viel erbitten können für uns. Sie sind ja in einer Situation, die vergleichbar ist mit der Situation eines Kindes, das sozusagen nichts für sich selber tun kann, sondern immer angewiesen ist, dass man etwas für es tut. Dieses Kind kann sich also selber nicht helfen. Und so ist es auch mit den armen Seelen. Sie können sich selber in irgendeiner Weise nicht helfen, sondern sie sind ihrerseits angewiesen auf unser Gebet, auf unser Eintreten für sie vor Gott. Und ich glaube, das Erste, was wir vom heiligen Pfarrer von Ars lernen können, ist, dass wir diese brennende Sehnsucht der Verstorbenen nach Gott wirklich ernst nehmen sollen. Und in dieser brennenden Sehnsucht, in der sie drinnen stecken, weil sie einfach eine ganz tiefe Ahnung, ja sogar eine tiefe Erfahrung haben, wer Gott ist, wie Gott die Liebe ist, die wesenhafte Liebe. Und zugleich ist in ihrem Herzen so ein großer Schmerz da, weil sie erkennen, ich habe oft so wenig entsprochen dieser Liebe, die sich total für mich hingibt. Und ich habe mein Glück immer irgendwo anders gesucht, aber nicht bei Gott. Und sie leiden an diesem Schmerz der Reue, dass sie einfach zu wenig geliebt haben, zu wenig Gott geliebt haben und zu wenig ihre Mitmenschen geliebt haben, dass sie zu wenig die Chancen genutzt haben, Gutes zu tun. Es ist ihnen dann sozusagen immer wie ein Film vor Augen, wo Gott ihnen angeboten hätte, etwas Gutes zu tun und sie haben es vielleicht aus Bequemlichkeit oder aus Egoismus nicht getan. Oder sie haben einfach zu wenig entschieden als Christen gelebt, haben immer wieder auch sich hineinlassen in eine Sünde, in ein Vergehen. Das ist dieser Reueschmerz, der die Verstorbenen erfüllt. Das ist ein reinigender Schmerz, aber es muss ein wirklich sehr, sehr tiefer und sehr schmerzvoller Schmerz sein. Und da dürfen wir ihnen helfen. Das lehrt die Kirche in den Aussagen der Konzilien, in den Aussagen der Kirchenväter, kommt das immer wieder auch vor. Schon sehr, sehr früh haben die Christen in die Feier der Liturgie das Gebet nicht nur für die Lebenden, sondern auch für die Verstorbenen hineingenommen, sodass es sehr bald einen festen, fixen Platz auch im Hochgebet der Kirche gehabt hat und heute noch hat. In jedem der vier Hochgebete kommt immer eine Bitte für die Verstorbenen vor, weil wir einfach eine große Familie sind und in dieser Familie darf einer für den anderen eintreten durch sein Gebet, durch die Feier der Heiligen Messe, durch gute Werke und auch indem wir manches, was in unserem Leben ein wenig schwer ist, einfach aufopfern, das heißt mit Liebe hingeben für das Heil der Verstorbenen. Und in diesem Sinne also dürfen wir wirklich sehr viel für unsere armen Seelen tun und sie ihrerseits treten wieder in unseren Anliegen für uns ein. Der heilige Pfarrer von Ars hat oft Dinge von Gott bekommen, indem er sie praktisch in die Hände der armen Seelen gelegt hat. Und vielleicht habt auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, so manch gute Erfahrung gehabt, indem ihr die armen Seelen zu Hilfe gerufen habt. Also wir hören noch einmal dieses sehr bedeutungsvolle Wort des heiligen Pfarrers von Ars. Oh, wenn man wüsste, welche Macht diese guten armen Seelen über das Herz Gottes haben und wenn man wüsste, welche Gnaden man durch ihre Fürbitten erlangen kann, sie wären nicht so vergessen. Man muss viel für sie beten, damit sie viel für uns beten. Und dann an einer anderen Stelle sagt er einmal, es ist sicher, diese armen Seelen im Fegefeuer können nichts für sich selber tun, aber sie vermögen viel für uns. Die Erfahrung lehrt, dass es fast niemanden gibt, der die Seelen des Fegefeuers angerufen hätte, ohne die erbetende Gnade zu erhalten. Wollen wir von Gott wahren Reueschmerz über unsere Sünden erbitten? Wenden wir uns an die armen Seelen, die seit so vielen Jahren in den Flammen des Fegfeuers ihre Sünden bereuen, die sie begangen haben. Wenn wir uns den Himmel sichern wollen, so müssen wir einen großen Eifer besitzen, für die armen Seelen im Fegefeuer zu beten. Das ist ja auch wirklich für jenen, der auf Gott hinzugehen will, der Gott immer mehr Freude machen will, das ist schon eine Frage, wie komme ich zu dieser Reue über mein Leben? Manchmal scheint ja unser Herz auch kalt zu sein gegenüber auch Gott, beziehungsweise dass wir vielleicht gar nicht so erkennen, welche Sünden wir gemacht haben und dass wir uns vielleicht auch gut vorkommen oder dass wir einfach keine Reue empfinden. Gerade die Verstorbenen, die in diesem letzten Läuterungszustand sich befinden, sie erfahren diese Reue. Sie erleben diese Reue, die sie reinigt und die sie Schritt für Schritt Gott näher bringen darf. Und der heilige Pfarrer von Ars meint eben, wir können wirklich die armen Seelen auch bitten, dass sie uns helfen, jetzt schon hier auf dieser Erde den Schmerz der Reue zu empfinden und alles abzulegen, was uns noch von Gott trennt und was uns von Gott wegführt. Alle Verhaltensweisen, alle schlechten Gewohnheiten. Das geht ja nicht ohne Reue. Die Reue ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die heilige Hildegard von Bingen sagt ja einmal, die Reue im Herz des Menschen ist die welterneuernde Kraft. Die Reue im Herzen des Menschen ist die welterneuernde Kraft. Und das ist ja eigentlich auch klar, wenn ein Mensch, der vielleicht vorher total ohne Gott gelebt hat, wenn ein Mensch plötzlich diese Gnade der Reue empfängt, der sieht, wie sein Leben bisher ohne Gott so furchtbar gewesen ist und der jetzt erkennt, ich muss neu beginnen, ich muss ganz anders leben, ich muss mich wirklich nach Gott ausrichten, so ein Mensch wird ja zum Segen für viele andere und seine Bekehrung wirkt hinein in den ganzen mystischen Leib Christi, in die ganze Kirche. In diesem Sinne hören wir nun wieder einige Takte Musik und dann werde ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einige konkrete Beispiele aus dem Leben des heiligen Pfarrer von Ars erzählen, wo er Begegnungen hatte mit der jenseitigen Welt, beziehungsweise wo er dann auch Hilfe sein konnte für Menschen, die nach dem Heil der Verstorbenen ihn gefragt haben. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Wir kennen dieses Wort aus der Heiligen Schrift, stammt aus dem Alten Testament. Und es gilt zu allen Zeiten und für alle Situationen des menschlichen Lebens, ganz besonders auch, wenn es um Leben und Tod geht, wenn es um das Weiterleben nach dem Tod geht. Gottes Absichten mit den Menschen sind wirklich undurchdringlich, immer wieder überraschend und oft so ganz anders, wie wir als Menschen es uns vorstellen. Es kann sein, dort, wo ein Mensch sich selbst zuweilen verdammt, Gott noch einmal eingreifen kann, ihn lossprechen kann und ihm sein ganzes Erbarmen schenken kann. Wir wissen, Gottes Erbarmen ist ohne Grenzen. Der heilige Pfarrer von Ars hat ja immer wieder davon gepredigt, dass die Menschen Vertrauen haben sollen in Gottes unendliche Barmherzigkeit. Und er hat dann gerne diesen Vergleich gebracht: Schau, deine Sünden, das sind so ganz kleine Sandkörner oder kleine Steine, verglichen mit dem riesigen Berg der Barmherzigkeit Gottes. Wir müssen sehr darauf achten und aufpassen, liebe Brüder und Schwestern, dass wir da nicht vom bösen Feind hereingelegt werden. Der möchte uns immer unsere Sünden so groß hinstellen, so dass wir unser Vertrauen verlieren in Gottes Barmherzigkeit. Ich begegne manchmal Menschen, die sagen, das kann mir Gott nicht verzeihen. Oder sie fragen sehr, sehr verzagt, kann denn Gott wirklich das verzeihen? Gottes Erbarmen ist immer größer als die Schwäche unseres Herzens. Und das darf ich euch jetzt auch in einer sehr schönen, berührenden Geschichte erzählen, die also sich tatsächlich in Ars ereignet haben. Es gibt ja manche Todesfälle, die uns schon schaudern lassen, weil einfach alle Anzeichen da sind, dass dieser Mensch vielleicht verloren geht für immer. Und zwar ging es da um Folgendes. Da war ein Priester, Monsignore Guillaume, ein langjähriger Superior eines Klosters in Saint-Dizier, der hat sich nach Ars begeben. Damals gab es ja auch diesen Zug, der extra gemacht wurde für Ars. Ein extra Geleise gab es von Lyon nach Ars, weil einfach so viele Menschen nach Ars kommen wollten. Und bereits in diesem Zugsabteil, in dem dieser Monsignore unterwegs war, hat man von nichts anderem als von den Wundern gesprochen, die dort in Ars geschehen war. Der Name Vianney war sozusagen in aller Munde. Und neben diesem Geistlichen saß auch eine Dame, schwarz gekleidet, schwarz verschleiert und die hörte ganz schweigend zu. Und als die Pilger dann in Ars ausgestiegen sind, wandte sie sich an diesen Monsignore und sagte: Erlauben Sie, dass ich Ihnen nach Ars folge. Es ist ja gleich, wohin ich mich begebe. Ich reise, um mich abzulenken. Der Monsignore versprach ihr: Ich werde mein Möglichstes tun, vielleicht kann ich Sie dem heiligen Pfarrer von Ars zuführen. Und tatsächlich kam es dann in Ars zu einer ganz überraschenden und plötzlichen Begegnung des heiligen Pfarrer von Ars mit dieser schwarz verschleierten Frau. Und zwar auf dem Weg zwischen Kirche und Pfarrhof ging der heilige Pfarrer von Ars, er ging langsam, er ging gesenkten Hauptes, und plötzlich blieb er vor dieser Dame in Trauer stehen und sagte leise zu ihr: Er ist gerettet. Sie war natürlich total überrascht. Nochmals sagte er zu ihr: Er ist gerettet. Und dann hat er jedes Wort betonend hinzugefügt: Er ist im Fegefeuer und Sie müssen viel für ihn beten. Zwischen dem Brückengeländer und dem Wasser hatte er so viel Zeit, dass er einen Akt der Reue erwecken konnte. Die Mutter des Herrn, Maria, hat ihm diese Gnade erlangt. Im Monat Mai hatten sie eine Marienstatue in ihrem Zimmer stehen und ihr ungläubiger Gatte ließ es geschehen. Er hat sogar manchmal mitgebetet. Dadurch hat er die Verzeihung im Tode erlangt. Der Monsignore verstand natürlich von alledem nichts. Erst am darauffolgenden Tag erfuhr er den ganzen Zusammenhang. Diese Frau hat ihm dann für seine Hilfe gedankt und gesagt: Ich verlasse jetzt Ars und kehre geheilt nach Hause zurück. Die Ärzte hatten mich der Gesundheit wegen auf die Reise geschickt, aber in mir nagte ein verzweifelter Schmerz. Mein ungläubiger Mann hat Selbstmord begangen und ich hatte doch so ganz in der Hoffnung gelebt, ihn Gott zuzuführen. Nach dem, was geschehen war, konnte ich ihn nur für ewig verloren halten. Nie mehr würde ich ihn wiedersehen. Und nun haben Sie selbst gehört, wie der Pfarrer von Ars sagte: Er ist gerettet. Ich werde ihn im Himmel wiederfinden. Ich bin geheilt. An dieser wahren Begebenheit überrascht einiges. Zum einen hat der Pfarrer von Ars ja praktisch nichts gewusst von dieser Frau und ihrer ganzen schwierigen Situation, ihrer seelisch schwierigen Situation. Sie hat kein Wort zu ihm gesagt. Sie hat nicht mit ihm darüber gesprochen und doch war er total vertraut mit ihrer Situation, ohne dass sie ihm irgendetwas erzählt hat. Man nennt das die Gabe der Herzensschau. Also dass praktisch Gott dem heiligen Pfarrer von Ars diese Gabe gegeben hat, in den Herzen der Menschen zu lesen, auch in ihren Gedanken zu lesen, ohne dass die sich ihm geoffenbart haben oder ihm etwas erzählt haben. Er hat das einfach gewusst und konnte dann sofort ein Wort des Trostes oder der Ermutigung oder manchmal auch der ganz klaren Ermahnung sagen, zum Heil der Seelen. Also man nennt diese Gabe die Gabe der Herzensschau. Und was auch überrascht ist, dass er einfach Einblick hatte in die Welt der Verstorbenen und dass er Einblick hatte in den Zustand der Verstorbenen und in ihre Situation. Auch das ist menschlich nicht erklärbar. Das ist ein Wunder. Und man könnte es sich vielleicht so erklären, dass der heilige Pfarrer von Ars ja so tief mit Gott verbunden war und immer noch tiefer mit Gott verbunden lebte, dass Gott ihm auch Anteil gab an seinen Fähigkeiten. Gott ist ja allwissend, Gott ist allweise, Gott ist allmächtig. Und er kann einen Menschen, der ganz die Vereinigung mit ihm sucht und auch lebt, kann er Anteil nehmen lassen an seinen göttlichen Fähigkeiten. Also auch um das Vorauswissen der Zukunft. Der Pfarrer von Ars hat oft Menschen Ratschläge gegeben, die sich dann als richtig herausgestellt haben, oder hat ihnen Dinge über ihre Zukunft gesagt, die dann wirklich immer schlussendlich eingetroffen sind. Von ihm weiß man, dass er sich da, was diese Voraussagen der Zukunft betrifft, dass er sich nie getäuscht hat. Es hat sich immer so ereignet, wie er es vorausgesagt hat. Also in diesem Fall sehen wir auch das ganze Geheimnis des Eingreifens Gottes, das Geheimnis seines Erbarmens. Dieser Mann hat Selbstmord begangen und doch war er gerettet. Er hat sich selbst das Leben genommen, aber diese wenigen Sekunden des Sturzes von der Brücke herab ins Wasser, die waren seine Rettung. Da hat er einen Moment der Reue empfinden dürfen und das hat ihn gerettet. Und wiederum auch dieses Geheimnis, dass Maria, unsere Mutter, hier intervenieren durfte, dass sie hier praktisch diese Rettung dieses Selbstmörders einleiten durfte, weil er nicht ganz verschlossen war der Mutter Gottes gegenüber und es zumindest gestattet hatte, dass im Mai seine Gattin eine Marienstatue aufstellen durfte. Also so gibt es mehrere Hinweise darüber, dass der heilige Pfarrer von Ars vom Leid der Menschen, von ihren Fragen ganz genau Bescheid wusste, ohne dass sie ihn um etwas bitten mussten. Und jetzt vielleicht noch ein Beispiel aus dem Jahre 1855, das war 4 Jahre vor dem Tod des heiligen Pfarrers von Ars. Am 1. Juli 1855, als ein junger Mann während eines heftigen Gewitters die Kirchenglocken läutete, um den Blitz abzulenken, wurde er zusammen mit dem Mesmer der Pfarrei im Glockenturm erschlagen durch einen Blitz. Die arme Mutter war untröstlich. Sie trug ihren Schmerz dem Pfarrer vor. Er dachte eine Weile nach und sagte dann, ihr Sohn war doch der jüngere der beiden Männer, die läuteten. Nun trösten sie sich. Sein ewiges Heil ist gesichert. Er verdankt dies der treuen Erfüllung seiner Christenpflichten und der guten Gewohnheit, monatlich und an den Marienfesten die heilige Kommunion zu empfangen, wie sie es ihm gelehrt hatten. Erinnern Sie sich an seine letzte Beichte und Kommunion am Festtag unserer lieben Frau vom Karmel, 14 Tage vor seinem Tode. Dieses gute Kind hat sich bis zu seinem letzten Seufzer im Stande der Gnade befunden. Also beruhigen Sie sich, aber beten Sie für ihn und lassen Sie für ihn beten. O, schloss der Heilige das Gespräch, wie ausgezeichnet ist es doch, den häufigen Sakramentenempfang in den Familien zu pflegen. Hier wiederum dieses Überraschende, der Pfarrer von Ars wusste, ohne dass die Frau über ihren Sohn irgendwelche Details seines Lebens erzählt hatte, er wusste genauestens, ja vielleicht noch genauer wie die Mutter, was sich alles im Leben dieses jungen Mannes ereignet hatte. Und er wusste, dass das gute Dinge waren, die ihm sozusagen die Ewigkeit, den Himmel geöffnet haben. trotzdem, also beruhigt er sie und trotzdem sagt er, sie soll für ihn beten, weil er eben noch diese letzte endgültige Reinigung erfahren darf und da sollte eben die Mutter für ihn eintreten und beten. Vielleicht noch zum Abschluss ein sehr berührendes Ereignis. Da ging es um eine Familie, Herr und Frau Gervais. Sie waren sehr gute Christen. Sie hatten etwas Geld auf der Seite, waren etwas, also ziemlich reich. Und sie haben eine Schule auch eröffnet. Und ihre Tochter Josephine hat diese Schule geleitet. Und sie hatten auch eine Lehrkraft. Das war eine Ordensfrau namens Saint Joseph. Und mit dieser Ordensfrau hatte die Tochter Josephine ganz gut zusammengearbeitet. 1852 aber war ein ganz, ganz unglückliches Jahr für diese Familie. Zuerst erkrankte Frau Gervais an Typhus und starb dann auch, während ihre Tochter, die sich bei der Pflege ihrer Mutter infiziert hatte, auch 10 Tage später starb. Und auch Herr Gervais vermochte dem Ansturm dieser Prüfungen nicht standzuhalten und auch er starb kurz darauf mit 62 Jahren. Nun blieb Schwester Saint-Joseph allein zurück. Was konnte sie anders tun, als für ihre edlen Freunde zu beten, um selbst auf diese Weise Trost und Frieden zu finden? Und eines Tages kam sie dann nach Ars und traf den Pfarrer in der Sakristei. Kaum hatte sie die Schwelle übertreten, als der Pfarrer ausrief, oh mein Kind, wie glücklich sind Sie doch alle. Und er meinte damit ihre verstorbenen Freunde. Weinen Sie nicht, Sie würden sie bestimmt nicht wieder zurückholen auf diese Welt so voll des Elends, jetzt nachdem Sie Ihr Ziel erreicht haben. Auch diese Schwester, sie hatte kein Wort gesprochen. Er hatte weder ihren Namen, noch wusste er, er kannte weder ihren Namen, noch wusste er, woher sie kam. Also diese Kenntnisse der Dinge und der Lebensumstände konnte der heilige Pfarrer von Ars nicht wissen, aber Gott gab ihm diese Gabe des hineinblicken dürfens in das Leben und in das Herz der Menschen. Und er hat mit dieser Gabe sehr, sehr vielen Menschen helfen dürfen. Und natürlich haben ihm viele Menschen gefragt, wie es mit den verstorbenen Verwandten war. Einmal gab es auch eine Frau, die den Pfarrer von Ars fragte, was mit ihrem verstorbenen Vater war. Unser Vater verstarb durch einen Unfall. Ist er gerettet? Der Pfarrer von Ars sagte, ja, er ist gerettet, aber er ist sehr tief unten. Damit meinte er, dass er eben ein sehr schweres Läuterungsleiden durchzumachen hatte und er trug den Angehörigen auf, sehr, sehr viel für ihn zu beten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind einige Erlebnisse, die der heilige Pfarrer von Ars oft hatte, dass Menschen ihn fragten um das Heil der verstorbenen Angehörigen oder Freunde. Und er durfte ihnen immer auch antworten, soweit das eben Gott zuließ, und hat die Menschen durch diese Gabe der Herzensschau, durch diese Gabe auch zukünftige Dinge vorauszusehen, hat er vielen, vielen Menschen gute Ratschläge gegeben.
Lieber Pfarrer Ludescher, vielen Dank für den heutigen Vortrag, für den Einblick in das Leben des Pfarrers von Ars, Leben und Wirken des heiligen Pfarrers von Ars. In etwas mehr als einem Monat, in genau 4 Wochen, werden wir von Ihnen den nächsten Teil in dieser Reihe hören. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns zum Abschluss noch den Segen geben.
Gerne. Und so segne und behüte, stärke und begleite euch alle die Liebe des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen.
Ein herzliches Dankeschön und auch Ihnen Gottes Segen.